Ministro seine Überlegungen einmal vorzustellen zum Thema Professionalisierung der Strukturen bei Rot-Weiß Essen. Eine Forderung, die ja seit einigen Wochen bekannt ist und die auch in unseren Gesprächen natürlich in der Stadt von Roland Berger eine Rolle gespielt hat. Mir ist es wichtig, bei der Vorstellung des Konzepts heute Ihnen deutlich zu machen, dass es ein Anliegen von Rot-Weiß Essen selbst ist, neue, moderne, im Profibereich übliche Strukturen zu realisieren. Und ich denke, dass Sie auch erkennen können, dass es uns ein Anliegen ist in der Tatsache, dass wir bereits im März ein entsprechendes Konzept in Auftrag gegeben hatten, das damals von Professor Lübberger, der Ihnen allen bekannt ist, erstellt worden ist. Wir wissen, dass er sich sowohl beruflich als jemand, der im Sport, im Vertragsrecht zu Hause ist, mit diesem Thema befasst, als auch mit seiner Professur solche Themen schon bearbeitet hat. Und wir haben dieses Konzept, das dann Anfang April vorlag, auch der Stadt damals zur Verfügung gestellt und auch Roland Berger, die ja damals auch mit uns schon im Gespräch war, für die Stadt ja ihrerseits Konzepte erarbeiten. Und so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, dass das Konzept, das dann einige Wochen später von Roland Berger vorgelegt wurde, uns auch in einem Gespräch mit der Stadt und mit weiteren Investoren vorgestellt wurde, doch sehr weitgehend wirkungsgleich ist mit unserem eigenen. Dass wir jetzt unseres vorstellen, hat einfach damit zu tun, dass es hier natürlich auch sozusagen Copyright zu beachten gibt. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht uns auch vorstellen können, da wo Nuancen und Unterschiede gibt, uns auf Stadt bzw. Roland Berger zuzubewegen. Da gibt es keine grundsätzlichen Differenzen. Man kann beide Konzepte zusammenführen oder wir könnten uns eben auch vorstellen, dass es dann sozusagen am Ende das Berger-Konzept ist, das bei uns umgesetzt wird. Wie gesagt, große Unterschiede gibt es nicht. Alle Akteure sozusagen, alle Gesellschaften, die wir jetzt gleich vorstellen, gibt es. Wir wollen danach, vielleicht darf ich das auch noch vorwegnehmen, dann auch nochmal sehr konkret Ihnen vorstellen, wie weit wir in dem sportlichen Bereich gegangen sind. Deswegen sitzt auch Thomas Schmitz hier bei uns. Und ich denke, das, was er vorzustellen hat, das wird nicht nur die erste Mannschaft von Rot-Weiß Essen betreffen, sondern sehr viel mehr, wird auch ein Stück weit schon zeigen, wie wir uns zunächst im Mutterverein letztlich dann auch in der Spielbetriebs der GmbH den sportlichen Strukturen vorstellen. Zunächst also zum Clubkonzept. Und ich sage dann, wir haben das hier im ersten Chart auch sehen können. Der Auftrag, den wir also an Professor Lübberger erteilt haben, war der Entwurf einer modernen Grundstruktur für unseren Club Rot-Weiß Essen, und das sollte sich an verschiedenen Vorgaben orientieren. Natürlich muss die Tradition, die im Mutterverein gewachsen ist, bewahrt werden. Das ist, wenn ich sage, in anderen Politikzusammen, wie gesagt, das auch noch nicht der Grund gewesen. Der Mutterverein muss sich selbst wirtschaftlich tragen können, das heißt, seine Altverbindlichkeiten sind abzusichern. Durch Anrücktritte beispielsweise, durch Schuldbeitritt der Spielbetriebs GmbH, dazu wird gleich noch ein bisschen mehr zu sagen sein. Zur Professionalisierung wird dann eine Ausgliederung der Profifußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft bzw. in die sogenannte Spielbetriebsgesellschaft vorgenommen. Entscheidungsverantwortung in der Spielbetriebsgesellschaft sollen dann Persönlichkeiten mit anerkannter Erfahrung mit Sachverstand und Fußball übernehmen. schließlich eine Investorengesellschaft, die den Zufluss zusätzlicher Mittel für den professionellen Spielbetrieb sichert. Die erschlossenen wirtschaftlichen und personellen Ressourcen sind dann ohne Gefahr von Reibungsverlusten durch Ausgaben im Verwaltungsbereich in der Spielbetriebsgesellschaft zu konzentrieren. Wenn Sie das Ganze dann in einem Schaubild sich einmal anschauen, dann sehen Sie also, wie gesagt, das ist in beiden Konzepten identisch, meist auch mit den gleichen Begriffen belegt, dass wir also auf der einen Seite einen Mutterverein haben, der allerdings eben eine Menge an Kompetenzen bisher ausschließlich bei Unversammelten abgibt, insbesondere an die Spielbetriebs GmbH, aber letztlich auch an eine Servicegesellschaft, die wir jetzt unten abgebildet sehen, und ebenso an eine Stadiongesellschaft, bei der wir uns natürlich vorstellen, dass die dann möglichst für ein neues Stadion zuständig sein soll. Und dann sehen Sie da noch Investor oder Investorengesellschaft, das wird dann auch noch mehr zu sagen sein, eine Gesellschaft, die unter anderem auch die Spielbetriebs GmbH in zusätzlichen Mitteln schmeißt.
Was sind da die Kleingedruckten gar nicht?
Ja, das wird gleich nochmal deutlich werden, wenn die einzelnen Gesellschaften bzw. die Beziehungen zwischen den Gesellschaften erläutert werden, aber ich kann das eben sagen, wenn Sie das von weitem nicht erkennen können, wobei ich glaube, es macht Sinn, dass Sie, können Sie da so ein bisschen parallel vielleicht auch aufstellen, doch das stimmt jetzt nicht wirklich, aber das kann ich einfach mal so austeilen können. Sie bekommen das also auch als Händler in der Hand. Aber ich kann das gerne eben hier auch nochmal sagen. Da gibt es also zwischen Mutterverein und Spielbetriebsgesellschaft die Ausgliederung des Spielbetriebs an die Muttergesellschaft, Schrägstrich Beteiligung. Es ist eben bisher geregelt durch das Verbandsrecht, dass der Mutterverein mit 50% plus 1 beteiligt ist an der Spielbetriebsgesellschaft, zumindest was die Stimmrechte angeht. Und es gibt einen Nutzungsvertrag für die Namensrechte zwischen Mutterverein und Spielbetrieb. Dieser Nutzungsvertrag der Namensrechte bringt aus der Spielbetriebsgesellschaft die Mittel, die der Mutterverein, die der braucht, mit den Mitgliedsbeiträgen, um seine Aufgaben zu erfüllen, zu denen gleich auch ein wirtschaftliches Mehr zu sagen ist. Stadiongesellschaft, Spielbetrieb, darum können Sie das mal Fachvertrag lesen, zwischen der Spielbetriebsgesellschaft und der Stadiongesellschaft wäre nach diesem Konzept ein Pachtvertrag zu schließen, der im Einzelnen regelt, welche zum Beispiel auch Vermarktungsmöglichkeiten für die Spielbetriebs GmbH in diesem Stadion bestehen. Investor in Richtung Spielbetriebsgesellschaft, Investoren beteiligen sich je nach eingelegtem Kapital an der Spielbetriebsgesellschaft auf der Basis eines Kooperationsvertrages. Und ganz unten, die Spielbetriebs GmbH hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Servicegesellschaft für die Dienstleistungen, die sozusagen auch im Auftrag der Spielbetriebsgesellschaft zu erfüllen sind, die also fußballaffin sind. Ansonsten macht natürlich die Servicegesellschaft auch alle weiteren Verwaltungsdienstleistungen anfordern. Ja, jetzt im Einzelnen. Die nächste Chart erläutert also die Beziehung zwischen Mutterverein und Spielbetrieb. Und ich habe das eben schon mal angedeutet. Der Mutterverein wird eine völlig andere Rolle und Funktion haben und natürlich auch die in ihm vorhandenen Gremien, Präsidium, Aufsichtsrat, als das bisher ist. Das zeigt auch, dass Oberst Essen vorbereitet ist, auch die jetzige Vereinsführung vorbereitet ist, natürlich Verantwortung und Einfluss abzugeben an zum Beispiel diese Spielbetriebsgesellschaft, wie ich das eben schon mal erläutert, hauptamtlich geführt wird von Leuten, die im Fußball ihre entsprechende Kompetenz nachgewiesen haben. Die kontrolliert werden durch einen Aufsichtsrat mit einer Besetzung zu der Leitung, das zu sagen. die Muttervereine verbleiben gemeinnützige Aufgaben, verbleiben die Jugendmannschaften bis auf zur U15. Echte Amateurmannschaften, die Traditionsmannschaft, die Mitgliederpflege, die Traditionspflege, und finanziert wird sie aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und eben aus den erwähnten Pachteinnahmen für die Ehrenamtlichen. Der Mutterverein gliedert also aus in Richtung Spielbetriebsgesellschaft die erste Mannschaft. Zweite Mannschaft, das sind also dann die Regionalliga-Mannschaft nach jetzigem Stand und die NRW-Liga-Mannschaft, sowie die beiden Bundesliga-Mannschaften von U19 und U17. Das Ganze geschieht normalerweise gemäß Umwandlungsgesetz. Das kann auch auf Basis einzelvertraglicher Regelungen erfolgen. Dabei sind verbandsrechtliche Regularien zu beachten. Also wenn wir das bisher noch nicht vollzogen haben, dann hat das zum einen den Grund, dass wir das erst tun können, wenn, wie wir so wahrscheinlich von Innenheim aufgegriffen, die Verträge in Köln unterzeichnet sind, aber zum anderen eben auch, weil wir dann im Rahmen zum Beispiel auch einer Mitgliederversammlung die Satzung des Vereins entsprechend weiterentwickeln müssen, sodass also entsprechende Übertragungen, Ausgliederungen möglich sind. Es muss dann erfolgen, ein Schuldbeitritt der Spielgesellschaft, der Spielbetriebsgesellschaft gegenüber dem Verein, sodass der Verein, der Mutterverein, entsprechend von Altschulden befreit ist. Die Stimmenmehrheit der Gesellschaft hat gemäß der DFB-Regel 50+1 zunächst der Verein, sollte sich diese Regel allerdings ändern, denn es scheint ja absehbar zu sein, dann würden die Stimmrechte gemäß den eingelegten Investitionsgeldern entsprechend sich verteilen. Die Spielbetriebsgesellschaft selber hätte sozusagen eine Gesellschafterversammlung, da sind die Investoren drin vertreten, das werden wir sehen, hätte eine Geschäftsführung, nach unserer Vorstellung, Namensunternehmen wäre das Konrad Schulz, und eben ein Aufsichtsrat, der bestellt wird, beziehungsweise der personell entsprechend vertreten wird durch die Gesellschafter. Ein Gesellschafter ist eben dann auch der Mutterverein, der also mit einem Regierungsmitglied, beziehungsweise mit Präsidenten, vertreten wird. Der Geschäftsführer würde, um das auch zu sagen, mit einem festen Budget arbeiten, so wie das Thomas Strunz jetzt sozusagen im Vorwurf auf eine solche Struktur auch schon getan hat. Und er würde natürlich dann letztlich auch bei seiner Einkommensregelung profitieren bei sportlicher Zielerreichung von Budgetunterschreitungen und entsprechend Einkommensnachteile haben bei Budgetüberschreitungen. Also eine Struktur, denke ich, die ganz im Sinne von Professionalität funktionieren würde. Das nächste Chart konzentriert sich auf die Beziehung zwischen der Investoren und der Spielbetriebsgesellschaft. Ich habe schon gerade gesagt, die Investoren sind in der Gesellschafterversammlung der Spielbetriebsgesellschaft ja vertreten. Sie halten Geschäftsanteile am Spielbetrieb. Sie können diese Geschäftsanteile auch weiter verkaufen, jetzt hätte dann der Mutterverein das Vorkaufsrecht, was je nach Entwicklung ja vielleicht dann auch tatsächlich einmal denkbar wäre, dann wenn sie auch die finanzielle Decke des Muttervereins entsprechend ist, das sicherlich sehr theoretisch zu sehen. Die Investorengesellschaft übernimmt die zusätzliche Finanzausstattung des Spielbetriebs. Eine Rückkaufverpflichtung des Muttervereins bei Bundesliga-Zugehörigkeit zunächst vorzusehen. Und es gibt einen Freigabevorbehalt für die Finanzausstattung des Spielbetriebs nach einem 3-Jahres-Investitionsplan für den Investor, also auch hier für den Investor Transparenz und Planbarkeit, was mit seinem Geld selbst kann personell relativ schmal ausgestattet sein. Normalerweise braucht man dort eher einen Assistenten, der Kontrollaufgaben für die Investoren gegenüber der Spielbetriebsgesellschaft übernimmt. Man kann sich auch zum Beispiel in einem Szenario vierte Liga vorstellen, dass die Investorengesellschaft sogar zum Beispiel einen sportlichen Berater unterhält, der für die Spielbetriebsgesellschaft Geschäftsführung übernimmt. Sowas ist sozusagen als Übergangsmodell denkbar dann, wenn am Anfang die Investorengesellschaft stärker ausgestattet ist als die Spielbetriebsgesellschaft. Dieser ausgegliederte Spielbetrieb ist die wichtigste Motivationsgrundlage zur Kapitalgewinnung mit Hilfe privater Investoren. Und insofern ist, glaube ich, hier dieses Kernstück der neuen Struktur, die Beziehung zwischen Investoren und Gesellschaft und der KWG Spielbetriebs GmbH. Das vielleicht im Augenblick als Information dazu. Dann hätten wir als drittes die Beziehung zwischen Spielbetriebsgesellschaft und der Servicegesellschaft. Die Servicegesellschaft, das eben schon mal zu Anfang gesagt, übernimmt alle Verwaltungsaufgaben für den Spielbetrieb. Und das beinhaltet keine Übertragung von Vermarktungsrechten. Die Servicegesellschaft macht sämtliche Vermarktungstätigkeiten für die Spielbetriebsgesellschaft, vergütet wird die Servicegesellschaft durch die Spielbetriebsgesellschaft normalerweise nach einem wieder erhebten Fixbetrag. Das ist auch eine prozentuale Höhe, abhängig also von den erzielten Vermarktungseinnahmen. Das kann eventuell eine größere Motivation sein, zu entsprechenden Ergebnissen zu kommen. Das ist offen, das wäre dann letztlich auch auszuhandeln zwischen den Akteuren. Vielleicht an dieser Stelle, dann kämen wir auch noch zum Thema Stadiongesellschaft und Spielbetriebsgesellschaft. Gehen wir von der Situation des Stadions aus. So sieht es im Augenblick jedenfalls danach aus, dass die Stadt bzw. die städtische Gesellschaft GVG die Anteile halten wird. Beteiligung des Muttervereins ist jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt erstmal nicht vorgesehen. Und das bedeutet, dass natürlich für die RWE Spielbetriebsgesellschaft es von vitalem Interesse ist, einen Pachtvertrag auszuhandeln, der den Spielbetrieb auf möglichst hohem Niveau sichert. Die Nutzung des Stadions für die Spielbetriebsgesellschaft attraktiv macht und Einnahmen sichert aus Veranstaltungen im Stadion, die letztlich alle dazu dienen, den Spielbetrieb zu finanzieren. Pachtzahlung erfolgt dann durch die Spielbetriebsgesellschaft an die Stadiongesellschaft. Man kann das zum Beispiel auch je nach Ligabehörigkeit, Zugehörigkeit staffeln, dann entsprechend einer höheren Liga eine höhere Pacht. Man kann es auch koppeln, auch so etwas wäre dann natürlich konkret auszuhandeln mit der Stadiongesellschaft. Zum Beispiel nach Zuschauerzahlen und so weiter, sodass auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit gesichert ist, die Spielbetriebsgesellschaft, das Ganze aber auch attraktiv. Die Stadiongesellschaft. Wenn ich jetzt relativ wenig zu Personen gesagt habe, dann hat das natürlich zum einen damit zu tun, dass wir als Essen, sozusagen der Mutterverein, nicht zu allen dieser Gesellschaften auch gleichzeitig noch ein Personalkonzept vorlegen können. Wir können das machen für das, was sozusagen die Mutterverein selbst verbleibt. Da gibt es ja konkrete Verabredungen mit der Stadt. Es wird natürlich nach wie vor ein Präsidium geben. Und diejenigen, die hier bisher die Arbeit geleistet haben, stehen dann grundsätzlich zur Verfügung. Es wird einen Aufsichtsrat geben, bei dem klar ist und wir uns auch freuen, dass es Verstärkung geben wird, auf Vorschlag der Stadt oder auch von Investoren, die teilweise städtische Gesellschaften sind. Und wir haben gerade heute auch nochmal die Stadt gegeben, uns dazu konkrete Namensvorschläge auch zu übermitteln, weil das für uns natürlich die Voraussetzung ist, um dann zu der Jahreshauptversammlung auch über den Wahlausschuss einen entsprechenden Vorschlag an die Mitgliederversammlung zu unterbreiten. Also völlig klar, der Verein öffnet sich hier auch für Investoren, die Stadt, städtische Gesellschaften. Sie wissen, dass wir seit Jahren auch von einem unserer größten Sponsoren einen Vertreter im Aufsichtsrat haben. Und zwar ist das ein Vertreter von RWE Rhein-Ruhr, Herr Dr. Höhlert. Das waren auch vorher Vertreter der RWE AG und der RWE Energy im Aufsichtsrat von Rot-Weiß Essen vertreten. Das entspricht unserer, auch meiner persönlichen Philosophie, dass diejenigen, die dem Verein Geld anvertrauen, auch Kontrollmöglichkeiten haben sollen. Und wenn wir das jetzt entsprechend ausweiten können, ist mir das sehr recht. Niemand von uns empfindet das als Einschränkung seiner eigenen Kompetenzen, sondern ganz im Gegenteil eher als Erweiterung sozusagen auch der Qualität von Arbeit, die möglich wird in diesen Gremien. Völlig unabhängig davon, dass beide Gremien in der neuen Clubstruktur dann eine andere, dort eingeschränktere Bedeutung haben als bisher. Wir können dann, weil wir dort die Mehrzahl der Stimmrechte haben werden, einen Vorschlag machen, unsere Vorstellung artikulieren zur Besetzung der Geschäftsführung der Spielbetriebsgesellschaft. Das habe ich getan. Ich habe den Namen Thomas Strunz genannt. Das ist der ausdrückliche und auch einstimmige Wunsch vom Präsidium und Aufsichtsrat. Wir sind von der Arbeit von Thomas Strunz in den ersten zwei Monaten sehr angetan. Ich habe ihm angedeutet, er hat sozusagen einen Vorwurf auf die neue Druckstruktur im Rahmen eines vorgegebenen Budgets gearbeitet und sich auch an dieses Budget gehalten. Er wird sicherlich dann seine Vorschläge machen zur Besetzung der weiteren Positionen in dieser Spielbetriebsgesellschaft. Da geht es um den U23-Trainer beispielsweise, um einen Assistenten bzw. um jemanden, der diesen Gesamtbereich U23 bis U19 entsprechend ausfüllen kann. Dazu werden wir vielleicht auch von Buschow etwas hören. Die anderen Gesellschaften, insbesondere die Stadiongesellschaft, die Investorengesellschaft, ich glaube, das ergibt sich von alleine, können zurzeit natürlich nicht personell sozusagen mit Vorschlägen von Rot-Weiß Essen bestückt werden. Sie kennen den Sachstand, soweit wir auch Vertreter der Stadt nach außen getragen haben zum Thema Stadion. Und deswegen ist klar, dass beim Thema Stadion die Stadt selbst, die BVB, hier in der Vorhand sein werden. Bei der Investorengesellschaft ist sicherlich abzuwarten der Erfolg der Roadshow, insbesondere unter der Führung auch von Roland Wagner. Bei der Servicegesellschaft ist es letztlich so, dass wir natürlich aufbauen auf dem, was bisher an Dienstleistungen im Verein Rot-Weiß Essen stattgefunden hat. Das ist im Wesentlichen gelaufen über das Personal in der Rot-Weiß-Geschäftsstelle, aber natürlich auch über Dienstleister, die im Bereich Steuern, Sicherheit und anderen Bereichen für Rot-Weiß Essen gearbeitet haben. Wir sind zurzeit dabei, einen Teil dieser Dienstleistungen auch auszulagern mit einem Konzept, das von der Unternehmensberatung Ernst & Young geprüft worden ist, der Stadt über Roland Werder vorgelegt worden ist, von der Sparkasse ausdrücklich begrüßt worden ist, weil es dem Verein auch Einsparmöglichkeiten gibt. Auch hier wäre es dann so, dass dieser Teil von Dienstleistungen nach einem festen Budget durch diese Gesellschaft, durch diesen Partner zu erledigen wäre. Das ist aber ein komplexes Vorhaben und vor allen Dingen auch ein Stück weit abhängig davon, auf welches Gesamtkonzept wir uns mit der Stadt verständigen. Deswegen können wir heute zu dem Punkt noch nichts Detaillierteres sagen, das werden wir aber sicherlich, sobald es möglich ist, gerne tun. das zunächst von mir zum Thema Clubstruktur. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir als nächstes uns anhören Thomas Schulz, der also die Strukturen, die Planung im sportlichen Bereich vorstellen wird und das auch einige von Ihnen ganz besonders darauf laden. Und dass wir anschließend offen sind für Fragen. Nochmal, das war auch zum Thema Clubstruktur, mit der Autor sozusagen, der Fragebuchträger dann gerne auch Fragen beantworten. Mir ist einfach wichtig, dass deutlich wird, dass der Verein absolut gut tätig gewesen ist. Ich bin da sehr frühzeitig tätig geworden, zwar bei dem Thema Clubstruktur genauso, wie aber auch bei dem Thema sportliche Struktur und konkrete Vorbereitung der nächsten Fußballsaison.
Aus meiner Sicht und auch aus der vielen Spiele in den vergangenen Jahren gesehen, Können wir die stärksten Sicherheit in diesem Bereich darstellen, mit den größten und stärksten Konkurrenten auch in diesem Bereich? Das ist eine ganz außergewöhnliche Leistung, insbesondere wenn man die Zusammensetzung der Mannschaft sieht, dass sehr viele Spieler eigentlich ein Jahr in der anderen spielen können. Auch die U17, die ja im letzten Jahr relativ gut durch die Klasse gehalten hat, durch ein Verfahren an die Tischenfolge zu schreiben, hat dann vorzeitig den Klassenerhalt der Bundesliga West geschafft, was eben unter den Vorzeichen nicht ganz einfach war. Und daraus ergeben sich für mich und für uns alle zwangsläufige Dinge. Das sind nämlich zwingende Notwendigkeiten, damit diese Erfolge überhaupt möglich sind. Es muss eine hohe Qualität im Gesamtkader der einzelnen Mannschaften sein, denn sonst kann ich diese Erfolge nicht erreichen. Ich brauche darüber hinaus eine hohe Qualität bei den Einzelspielern. Das zeigt sich eben auch darin, dass wir den einen oder anderen Unnationalspieler in unserem Reihen haben, zwei Spieler vertreten sind, die schon in den 18 und 19 Nationalmannschaften ihres Landes gespielt haben. Das bedeutet auch, dass wir eine hohe Qualität bei Trainern und Verantwortlichen in diesem Bereich haben und eine hervorragende Teamarbeit notwendig ist. Eben auch für die gegebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen, die für den Bereich Jugend und 23 zur Verfügung stehen. Wir können uns nicht messen mit Mannschaften wie Schalke 04, Borussia Dortmund über ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten verfügen, aber es ist eben auch möglich, und das sieht man eben insbesondere in diesem Bereich, dass möglich ist, dass man in enger Teamarbeit zusammen mit hoher Qualität der Einzelspieler die Ziele verfolgt und das wird sich dann eben auch nach der Widerspiegelung in dem Konzept, was wir dann in die erste Mannschaft haben. Was gibt es dennoch für Optimierungsmöglichkeiten? Können wir über eine noch bessere Verzahnung aller Teams inklusive der ersten Mannschaft reden, sozusagen einen Spielerpool uns vorstellen, aus dem wir unsere erste Mannschaft rekrutieren. Es kommt für mich nicht darauf an, dass ein Spieler jung, alt, Linksfuß, Rechtsfuß, Deutscher oder nicht Deutscher ist, sondern es kommt darauf an, dass die bestmögliche Mannschaft zusammenspielt. Wir können auf einer Optimierung der Trainingsbegleitung und Trainingssteuerung arbeiten. Da haben wir die ersten beiden Maßnahmen ergriffen und haben einen komplett durchgehenden Torwarttrainer unter Vertrag genommen, der sich bisher nur mit dem Jugendbereich beschäftigt hat, sondern sich jetzt auch explizit mit den Torhütern der ersten Mannschaft und der Trainingsinhalte erarbeitet, die gleichförmig weiterbringt und eben auch die Jungs aus den Mannschaften darauf vorbereitet, was heißt es denn irgendwann mal zum Profikader von Rot-Weiß Essen oder auch darüber hinaus zu gehören. Das gleiche gilt für den körperlichen Bereich, den wir da forcieren. Wir haben in der ersten Mannschaft jemanden gehabt, der sich um Koordination und Fitness gekümmert hat. Der wird sich in Zukunft auch um die 23 und 19 und 17 kümmern, sodass wir auch da gesamtvorbereitend sozusagen mit den Jungs und mit den Spielern arbeiten und eben auch da die Vorbereitung schon sehr früh beginnen, was es heißt, Profifußballer zu werden, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, auch mental, sich darauf vorzubereiten, hier an der Hafenstraße am Ende nach man kann auch einen besseren Informationsfluss durch ein gesamtverantwortliches Trainerteam abbilden, denn es ist ganz wichtig, dass in einem Verein, wie wir es sind, wenig reibungsvoll ist, die Konstellation, wo es eben so ist, dass jeder dem Erfolg Rot-Weiß Essen zuarbeitet. Und das geht eben auch durch die menschliche Komponente, die bei uns einfach ganz wichtig ist, die wir befolgen müssen. Da stehen auch die Trainer, die momentan in der Verantwortung sind. Michael Kohl kommt ja aus dem Jugendbereich, 23, wie gesagt, dann eben es gibt eine sehr hohe Akzeptanz untereinander, es gibt eine sehr hohe Kommunikationsfähigkeit untereinander und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns eben abheben können von anderen Vereinen, wo der U17-Trainer vielleicht Ambitionen hat, selber U19-Trainer zu werden, hat seinen eigenen Weg verfolgt, sondern wir sehen das Gesamtprojekt Rot-Weiß Essen als übergeordnete Ausgabe an, da auch alle miteinander gehen. Dann können wir über die Individualisierung der Trainingsinhalte, Positions- oder Personenbezogenheit sprechen. Das heißt, wir müssen Stürmer trainiert werden, die müssen anders trainiert werden als Außenverteidiger. Damit geht es natürlich um Personal, mit dem wir uns beschäftigen. Und es geht natürlich um innovative Ideen mit Einbindung in moderner Möglichkeit und auch neuer Trainer. Das wird auch ein Konzept, was wir dann mit Personen darstellen, spielen wir jetzt wieder. Wir haben ja ein Trainerteam der ersten Mannschaft, mit Michael Kohlen und Ralf Außen, dazu beiden eben genannten schon Koordinationstrainer, Michael Torwarttrainer, die sich nicht nur mit der ersten Mannschaft beschäftigen, sondern eben auch aufgrund ihrer Aufgabenstellung und auch aufgrund ihrer Herkunft bei Michael Kohlen im Außenbereich und Amateurbereich sich auch mit den anderen Mannschaften beschäftigen. Wir haben zwei Organisationen oder Organisatoren mit Andreas Winkler, der sich mit dem Aufzugbesitz sind, aber auch darüber hinaus natürlich verantwortlich gezeigt hat, der unter den gegebenen Voraussetzungen hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir haben Damian Jambo, der ja auch das Trainerteam verstärkt hat, nachdem Michael Kulm die erste Mannschaft gewechselt ist, der sich da um die Organisation, Verträge und die ganzen Dinge, Reiseplanung und so weiter kümmert. Wir haben hier einen nicht benannten Cheftrainer um 19, der als verantwortlich für die gesamte Trainerfortbildung auch zu sehen ist, als verantwortlich für Trainingssteuerung, Vorbereitung, Maßnahmen zur Zugehörigkeit zur ersten Mannschaft und auch als Individualtrainer der ersten Mannschaft eingeplant ist. Wir haben dort Gespräche geführt mit jemandem, der bereit ist, diese Position zu übernehmen, der auch befähigt ist, diese Position zu übernehmen, der heute mit Alex Ferguson von Manchester United als Individualtrainer für der ersten Mannschaft ausarbeitet, der für den holländischen Fußballverband gearbeitet hat, der für die Exzellenzarbeit, für Twente Enschede und so weiter und so weiter. Das wird nicht sehr viel genannt folgen. Dieser Trainer ist bereit, für uns zu arbeiten. Da geht es einfach darum, wie können wir das auch wirtschaftlich darstellen, dass es für alle Beteiligten Sinn macht. Der auch für die Trainer und für die Betreuer der Mannschaften, die jetzt vorhanden sind, Fortbildung und neue Impulse geben kann. Ich habe da mal den Namen Richard Sobczak von der U23, Markus Breiter, der jetzt ein Fußballlehrer macht, von der U17, Mark Hoch, der jetzt in U17 Cheftrainer, Cheftrainer werden wir mal exemplarisch genannt. Dieser Cheftrainer U19 wird sozusagen in unserem Namen mehr gesamtverantwortlich für diesen Bereich sein. Michael Kohlen hat diesen Trainer auch kennengelernt, begrüßt dieses Konzept explizit und er sagt, wenn wir dies so hinbekommen, dann geben wir uns eben auch in dieser Gesamtverantwortung und diesem gesamten Trainerteam von Vereinen in unserer Umgebung ab. Und das ist eben etwas, was wir machen müssen. Wir müssen versuchen, anders zu sein, nicht besser, aber anders und eben auch Optionen entwickeln, wie wir unsere Möglichkeiten eben optimal einsetzen. Das war nochmal zum Konzept in 23. Wird man dann sehen, wie wir das eben auch im Kader der ersten Mannschaft widerspiegeln werden, weil es ja, wie der Kollege schon gesagt hat, Voraussetzungen sind, die einfach einzuhalten sind, also ganz klar die Grenze, die wir einzuhalten haben, das ist zwingende Auflage von den Daten und Professoren, insbesondere von der Stadt Essen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann nur das ausgeben, was man auch zur Verfügung hat und das Ganze nicht darüber hinaus anzutun. Ganz klar, Projektgliederung auf die 2008, 2009, anderes Ziel kann es für uns nicht geben. Wir werden vom ersten Tag an trotz 8 zweiter Mannschaft die Mannschaft sein, die von allen gejagt werden wird. Dessen müssen wir uns bewusst sein, wir müssen uns damit auch geistig beschäftigen und haben dementsprechend auch eine Mannschaft zusammengestellt, die von erfahrenen Leuten gestützt wird, die auch Probleme der vergangenen Saison berücksichtigt hat, denn wir hatten in der vergangenen Saison sicherlich das Problem, dass wir zu Tor ungefährlich waren, wir haben zu wenige Optionen nach vorne gehabt, wir waren in der Defensive sehr stabil, haben wenig Gegentore bekommen, was sehr positiv war, aber wir haben eben auch diese Problematik gesehen, dass wir zu wenig Tore erzielt haben, um aufzusteigen, und das heißt, wir müssen Meister werden, müssen Erster werden. Diese zwingende Notwendigkeit, dass wir eben an der Schraube war, arbeiten, ohne unsere Stabilität natürlich zu verlieren. Ich habe das mal in 4 Punkte untergliedert, was wir dafür brauchen. Wir brauchen die Stabilität, um hinten eine souveräne Vorstellung zu liefern, auch die Sicherheit auszutragen, auch um das Selbstvertrauen Rot-Weiß Essen auf dem Platz vom ersten Tag an zu vermitteln und zu sagen, jawohl, das ist eine Mannschaft, die will aufsteigen, die kann aufsteigen. Und im Fußball wird sehr viel diesen Kopf entschieden, was zu sagen, Erfahrung. Das ist das ein ganz wichtiger Faktor sein wird. Wir haben in der abgelaufenen Saison gegen die zweite Mannschaft relativ wenig Probleme gehabt, weil wir diese Stabilität eben hatten und die in 23 Mannschaften unterlegen eben das nicht hatten. Sie hatten vielleicht eine höhere Spielerqualität, aber nicht in der gesamten Mannschaft bezogen. Deswegen wird das ein sehr wichtiger Faktor sein, diese Stabilität zu behalten. Wir brauchen mehr Bewegung, als wir es in der vergangenen Saison vielleicht hatten. Wir brauchen Leute, die offensiv spielen, weil wir eben Tore erzielen müssen. Wir können nicht hinstehen und warten, was passiert. Wir müssen aktiv sein, wir müssen agieren. Und wir brauchen natürlich dementsprechend auch Tore. Denn ohne Tore werden wir den Aufstieg nicht schaffen. Dabei darf man auch den Faktor Unbekümmertheit nicht verlieren. Der Druck wird von allen, für uns alle, vom ersten Tag an des ersten Trainings sehr groß sein. Die Erwartungshaltung wird dementsprechend auch, auch von uns selbst an die Mannschaft und auch an uns selbst weitergegeben. Die Zielsetzung ist klar. Und da muss man auch gucken, dass man ein gutes Maß an Unbekümmertheit behält und da auch noch Spaß dabei. Wer steht für dieses? Für diese einzelnen Faktoren stabilisieren. Wir sind froh, dass wir Spieler bei uns behalten können, konnten, die für diesen Faktor Stabilität einfach stehen, die auch Gesicht dieser Mannschaft sind, die eine hohe Akzeptanz von den Zuschauern haben, die für Rot-Weiß Essen einstehen und sich auch sehr gut in diesen Gesprächen, die wir sehr frühzeitig am Tag nach dem Spiel geliefert gewonnen haben, auch sehr schnell eigentlich herauskristallisiert haben, die gesagt haben, jawohl, wir sind bereit, bei dem Wiederaufstiegsproblem das Essen anzupacken. Alle Rotgenannten, auch in den weiteren Ausführungen, sind Spieler, die schon lange bei Rot-Weiß Essen sind, zum Teil in den Jahren, die keine Neuzugänge aus anderen Vereinen sind. Zum Sinnfall ist es, freuen uns alle, dass es gelungen ist, ein Spieler aus der zweiten Liga für uns zu gewinnen, der heute seinen Vertrag hier auch geschrieben hat, der in der vergangenen Saison für Grazias Jena auch im DFB-Pokal aktiv war, der laut Kicker zum besten Spieler seiner Mannschaft gehörte. Und der sagt, jawohl, ich bin davon überzeugt, dass hier mal so etwas Essen, was entsteht, so wie ich es eben auch vor 8 Wochen gesagt habe, unabhängig von der Liga, sondern daran glaubt, dass wir was bewegen werden und für diese Stabilität einstehen. Er wird bei uns in der, das wird man auch später noch sehen, dann auch in der zentralen Rolle im Mittelfeld eingeplant sein. Die beiden Lorenz-Brüder, die auch schon lange da sind, Markus Kurt, der immer vorweggegangen ist, auch in den letzten Spielen, auch für seinen Toren dazu beigetragen hat, dass wir diese Chance am letzten Spieltag hatten. Und David Tschüchon, der, eigentlich ja zu wohl was essen, obwohl er noch nicht so lange ist, aber eigentlich gar nicht zu denken ist. Und seine Art, wie er in der Mannschaft akzeptiert ist, auch hier bei den Zuschauern akzeptiert ist. Also, wir sind froh, dass uns das gelungen ist, diese Stabilitätsabteilung sozusagen in der Vertrag zu behalten, beziehungsweise in der Vertrag. Beim Thema Bewegung sieht man, dass wir auch da einen erfahrenen Spieler wie Josef Kutula bei uns gewinnen, dazu gewinnen konnten, weiter zu bleiben. Wir haben mit Silvio Pagano einen Spieler vom SCFR verpflichtet, der in der vergangenen Serie in einer doch relativ schwachen Mannschaft in 20 Minuten Tore erzielt hat, der eine gute Ausbildung hat. Erst als er Köln erzielt hat, bekommen hat, der sehr positiv in den Gesprächen rüberkam, der auch sagt, nach meiner Aktion jetzt in Pferd, ich möchte was mit aufbauen, ich möchte vorangehen, ich bin bereit, auch die Verantwortung zu übernehmen. Das hat mir gefallen. Wir haben dazu noch unsere U19 oder aus der U19 verschiedene Spieler übernommen. Adnan Karabas hat schon für die türkische U-Nationalmannschaft gespielt. Robert Karadag war schon öfters im Kader in der laufenden Saison. Gehört zum aktuellen Kader der U18-Nationalmannschaft von Heiko Herrlich. Durfte aber noch kein offizielles Länderspiel machen, weil er noch nicht Inhaber des deutschen Passes ist. Aber das wird in den nächsten Tagen und Wochen auch noch geregelt. Adria Hutz ist auch aus der U19 und Tisha Penner aus der U23. Das sind Spieler, von denen ich vorher gegen Konzept ja gesagt habe, wenn diese Qualität bei den Spielern nicht da wäre, wären die Erfolge mit den einzelnen Mannschaften nicht möglich. Wir kommen dann zum vielleicht wichtigsten Faktor. Zunächst mal, wenn man die Tore betrifft, dass man den dritten Mann braucht. hinten haben wir Markus Kurt als zentralen Spieler, auch als erfahrene Persönlichkeit für diese Mannschaft eingeplant, der ja in der Saison auch von Stürmer erzählt hat, von einer Position, wo er rechtes Mittelfeld spielen musste, aufgrund von personeller Situation heraus. Wir haben mit Robert Leinkamp im FC Verl einen Spieler verpflichtet, der 11 Tore in der 8 Tore in der dritten Liga erzielt hat. Sascha Mölders, glaube ich, einen Spieler verpflichtet, an dem wir noch alle sehr viel Freude haben werden, der wohl das Essen vielleicht verkörpert, nämlich auch ein Zweiter, der seit dem Lebensjahr zu diesem Verein als Fan geht, der in den letzten zwei Jahren über 40 Tore in der O-Liga für den MSV geschossen hat, 11 Einsätze in der Bundesliga hatte. Darauf können wir auch stolz sein. Also es ist da wirklich was gelungen, was man uns nicht zugetraut hat. Er hat 4 Angebote aus der zweiten Liga gehabt, unter anderem von der Spielverein in Porto führt. Das ist schon eine tolle Sache, dass wir da jemanden von uns begeistern konnten, dieses Konzept eben mitzutragen. Hallo Türkeli kommt von KSC 2, hatte auch einige in der Fachsprache Bankeinsätze bei den Profis auch schon, hatte vor 2 Jahren, ich glaube, die tolle Kanone in der A-Jugend, die am besten im VfL Bochum errungen ist, ein sehr talentierter Spieler, hat in der letzten Saison etwas Verletzungspech gehabt, aber wir sind davon überzeugt, dass wir auch aufgrund dessen, dass er in seine Heimat zurückkehrt, auch in sein Wohlfühlumfeld zurückkehrt, dass er da eine alte Leistung anknüpfen kann. Und wir haben die Zeit, der aus der U23 dazu kommt, weil wir eben da auch sagen, es ist jemand, der dafür steht, dass er weiß, wo das Tor steht. Dann kommen wir zum Faktor Unbekümmertheit oder wie man auch sagen kann, ja, wer ist das eigentlich, was sind das für Spieler? Das sind alle Spieler aus der aktuellen U23, aus der aktuellen U19. Der bekannteste wird Robin Himmelmann sein, der ja auch schon bei uns im Kader der ersten Mannschaft auf der Bank gesessen hat. Das sind Spieler, die Qualität haben, es mindestens in die dritte Liga zu schaffen. Und das sind Spieler, die von uns gefördert werden in Zukunft, mit den erfahrenen Spielern, die im Kader führen müssen, um unsere Ziele zu verfolgen. Das ist ein gesamter Kader mittlerweile von 24 Spielern. Und dieses Thema Unbekümmertheit, Ehrgeiz, ja, von mir erwartet niemand was, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, als ich zu Bayern München gewechselt bin, kann als 21-Jähriger aus der dritten Liga gegen Nationalspieler. Mein Vorteil war, dass mich keiner kannte. Ich habe mich Leute unterschätzt. Es war für mich leicht, mich dort zurechtzufinden, weil niemand etwas von mir erwartet hat. Und ich bin sicher, dass wir gleich den einen oder anderen auf dem Platz sehen werden, wenn wir mit der ersten Mannschaft auflaufen. Daraus ergibt sich ein Gesamtkader, den ich dann auch mal zusammengestellt hat mit den Personen und mit den Namen und auch den Positionen, die spielen. Daraus ergeben sich natürlich später nach sicherlich auch noch Fragen, welche Positionen wir denn noch suchen oder noch besetzen wollen oder noch besetzen müssen. Wir sehen, dass da sehr viele rote Spieler sind. Ich habe auch in den vergangenen Wochen auch häufig vom Thema Fluktuation und Wechsel gesprochen. Und es ist gelungen, eben viele Beine zu behalten, die aus diesem Verein kommen. Und eben gezielt Spieler zu verpflichten, die zu uns passen, die auf die Positionen passen, die unseren Anforderungen genügen. Da sind wir sehr sorgsam mit umgegangen und haben da eine Mannschaft aufgebaut, die, von der ich und wir auch als mit dem Trainer überzeugt sind, dass wir da, Platz 1 anpeilen werden. Markus Kurt ist natürlich kein Neuzugang, der hier schwarz gekennzeichnet ist. So könnte ein System aussehen, wenn man mal die Spielernamen sieht, wer welche Rolle spielen kann, sie sind nach Alphabet geordnet, also keine Vor- oder Benachteiligung irgendeines Spielers auf seiner Position, auf der er spielt. Daran erkennt man, dass wir auch an unserem 4-4-2-System festhalten wollen, aber natürlich sehr offensiv ausgerechnet sind mit zwei Außenpositionen, die auch für Torgefahr stehen. Und es wird eben daraus auch deutlich, wie wir uns unser Spiel vorstellen. Der Kasten zeigt die Basis, die Stabilität, die Sicherheit, die wir in der Defensive brauchen. Und die Pfeile zeigen, was wir von den Spielern erwarten. Wir erwarten eben auch von einem linken und einem rechten Verteidiger, dass er eben nicht nur Verteidiger ist, sondern eben auch sich nach vorne einschaltet. Das sind Dinge, die man auch auf Top-Niveau sieht, wenn man sich die Europameisterschaften anschaut. Auch da können wir uns was abgucken, weil wir eben auch da auf die Note hinausgehen. Wir werden die Qualität der Spieler haben, aber wir werden diese Möglichkeiten auch haben, wenn wir mit den Spielern in diese Form gehen. Ja, das sind die Dinge, die wir erarbeitet haben in den letzten Tagen, die wir uns vorbereitet haben, auch auf den Worst Case Szenario Liga 4. Wenn ich mir vorstelle, wir haben eine Abwehr mit Lisa Fotula, Stefan und Michael Lobes davor, ein zweitiger erfahrener Spieler wie Stefan Kuhn auf den Außenbahnen, Silvio Pagano, Michael Panka und Sturm in Frankfurt und Sascha Molders, mit dem einen oder anderen Jungen im Hintergrund, mit Qualität im Hintergrund, dann bin ich mir sicher, dass wir gut aufgestellt sind und wir auch nicht von der Hand verstecken müssen, dass sie jeden Tag, sondern wir können mit breiter Brust und Selbstvertrauen in die Saison gehen und da bin ich sicher, dass die Mannschaft das auch vom ersten Tag an gut organisieren kann.
So, vielen Dank, Thomas Schrunz. Ja, wir haben heute den 16. Juni, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, 31.05. war der letzte Spieltag der abgelaufenen Saison. Wir erinnern uns nicht so furchtbar gerne dran. Das ist jetzt 17 Tage her. Und man erkennt an dem, was jetzt heute hier Thomas Schrunz vorgestellt hat, oder natürlich in den Wochen davor auch schon entsprechend gearbeitet hat. Und wäre es nicht möglich gewesen, heute hier in diesem Ergebnis aufzuwarten, insofern war es richtig, dass der Verein hier auch frühzeitig gehandelt hat und Thomas Schrunz den Auftrag gegeben hat, an einem solchen Konzept und natürlich auch konkret an der Zusammenstellung eines Kaders, insbesondere für die erste Mannschaft, also nicht nur zu arbeiten, auch an der Trainer- und Zusatzteams. Und ja, ich sage es nochmal, weil es mir schon einfach auch im Begriff ist, es zeigt sich eben hier, da glaube ich, dass der Verein hier die Zeit auch genutzt hat, weil er nicht unterwegs gewesen ist. Und jetzt stehen mir viele Fragen zur Verfügung.
Einnahmen auch nicht optimal gut umstellen, weil ich hätte hier noch erwarten können, dass einmal Husum und einmal Wagner.
Vincent Wagner ist zunächst für die 23 vorgesehen, hat ja dort eine Verletzungsbewegung in der vergangenen Saison gehabt, hat am Anfang gut gestartet. Es ist auch mit seinem Berater so gesprochen, dass er zunächst mal versucht, sich selbst in die Situation zu bringen, um eben auch nach oben anzugreifen. Dadurch, dass wir nur eine Liga auseinander sind, ist das ja kein Riesensprung. Im Falle Uzun ist es so, dass er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, beziehungsweise noch keine Einigkeit besteht. Und wir den deswegen natürlich auch nicht aufnehmen können, weil wir eben auch sagen, wir können keinen Spieler hier als Spieler unseres Kaders benennen, der am Ende für einen anderen Verein ist.
Eine Frage zur Glücksstruktur. Wie könnte man wann für umsetzen, welche Beschlüsse wären in welchen Gremien dafür notwendig? Eine Spielbetriebsgelegenheit schon mit Köln-Beteiligung. Frage, könnte man eine Parallelstruktur aufbauen oder müsste man Köln auf welchem Weg auch immer abfinden? Also ist diese neue Spielbetriebs-GmbH und die auch ansonsten neue sortierte Typstruktur davon abhängig, dass diese Köln-Frage gelöst wird?
Ich sage vielleicht das dazu, aber möglicherweise möchte Markus Berger dann auch ergänzen. In der Tat hat uns die erste Frage selbst auch sehr interessiert, wie schnell können wir eigentlich umsetzen. Dazu ist für uns ebenfalls erste Voraussetzung gewesen, die Lösung der Köln-Problematik. Und deswegen haben wir unter anderem das Projekt ja auch vorangetrieben. Wir hatten im April dann ja auch gemeinsam einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, der zwar nicht den vollen Beifall von Stadt und anderen Investoren gefunden hat, weil es keine komplette Lösung sozusagen gewesen wäre, aber immerhin hätte er dazu geführt, dass Köln aus der Spielbetriebsgesellschaft ausgeschieden wäre, neben vielen anderen Effekten, die ich aber in der Vergangenheit mehrfach beschrieben habe, worauf ich jetzt nicht zurückkommen muss. Und das hätte uns natürlich dann freigemacht, diese in der Tat zu nutzen. Allerdings ist es dann trotzdem ein Prozess, ich unterstelle jetzt mal die Verhandlungen zwischen Stadt bzw. GVG, wenn es bekommen worden ist, führen zum Erfolg. Dann wäre es eben so, dass wir diese Spielbetriebsgesellschaft auch nutzen können. Der Spielbetrieb muss dann vom Verein auf die Gesellschaft verlagert werden. Dazu werden wir eine Sondermitgliederversammlung einberufen, um die entsprechenden satzungsgemäßen Voraussetzungen zu schaffen. Wir werden darüber hinaus sehr eng abgestimmt mit dem DFB, wir werden diesen Prozess organisieren. Nachfrage in der Vereinbarung DFB ist jetzt nicht so, dass man uns ein festes Datum gesagt hat, bis wann das dann sozusagen alles funktioniert, haben wird, aber da DFB eigentlich, ich sag mal, sowohl die Nutzung von Körner als auch eine solche Übertragung grundsätzlich positiv sieht, wird er sicherlich jedenfalls einen Beitrag leisten, das Verfahren zu beschleunigen. Das kann aber, glaube ich, nach wie vor besser sein. Parallelstruktur scheint mir hier nicht.
Wir haben ein Problem mit dem Spiel. Der Grundbau des Spieltipps GmbH ist jetzt noch nicht erlebt und auch noch nicht ausgegliedert. Das ist auch in den vorhandenen Verträgen zu sehen. Unter anderem natürlich auch im Fahrausstattungsvoraussetzung, die der Verband festlegt. In der Struktur wäre kurz
eine Million. Bitte? Eine Million.
Das ist unterschiedlich nach Liga.
Nein.
In der
Da wird dann gleich fragen, wie hoch werde ich denn für die dritte Liga?
Für die dritte Liga werde ich bei 1 Million, für die zweite Liga bei 5 Millionen. In der jetzigen Struktur wäre umsetzbar eine Servicegesellschaft und es wäre umsetzbar, dass man um einen Schritt in Mitgliedern vorzustellen, es gibt zwei Satzungen anzugehen, eine Grundsatzentscheidung, dass Ausgliederungen möglich sind, also konkrete Ausgliederungen, muss dann von den Mitgliedern noch mit der Stadt verbandsrechtlich Lizenz zu übertragen, da ist der Verein eingeladen, auch Gespräche zur Abstimmung des Verbandes zu führen. Das ist vielleicht eine Sache, die relativ kurzfristig möglich ist, also ein Zeitraum von 2 bis 3 Monaten, wenn wir oder mehr ist gestartet. Was die Investorengesellschaft angeht, da kann man sich sicherlich mehrere Modelle vorstellen in der Stadt Dresden. Ich denke, wenn der Club sich modernen professionellen Strukturen umgibt, könnte es möglich sein, dass sich mehrere kleinere Investoren auch finden nach einer Ausbildung. Es könnte auch denkbar sein, dass ein oder zwei Investoren als strategische Partner gefunden werden, die den Club entsprechend unterstützen können, gegen eine Beteiligung der Spieler. Ich würde noch ganz kurz was dazu sagen, warum das moderner sein kann als das Modell, was der Verein ja auch als Erfahrung mitgenommen hat, als das Gründungsmodell. Immer dann, wenn Rechte abgegeben werden vom Verein, beziehungsweise wenn Erlösansprüche aus Rechten abgegeben werden vom Verein, bedeutet das ja automatisch, dass für den eigenen Spielbetrieb weniger zur Verfügung steht. Wenn man es modern lösen möchte, muss man eben andere werthaltige bieten, warum, als Grund bieten, warum sich jemand engagiert, ohne dass eben schon aus den laufenden Einnahmen nennenswerte Abschlüsse geschrieben werden. Und das ist aus meiner Sicht in der heutigen Situation, auch wenn man es in der vierten Liga deutlich schwieriger ist als in der ersten Liga, wo man deswegen für potenzielle Investoren auch weniger Clubs zu verfügen würde. Das ist in der heutigen Situation, wo wir möglicherweise auch vor mittelfristig eintretenden Verbandsrechten durchaus interessant, vor allem das jetzt sich zu engagieren, in Rot-Weiß Essen, wo wir eine schon klar sichtbare, mit Anziehungskraft ausgestattete Markenbildung haben, wo möglicherweise kurzfristig auch Infrastruktur entsteht, die sich messen lassen kann, was sich messen kann mit anderen Clubs und wo eben, ja, ich nenne das jetzt mal so, auch am Reisbrett, der sich engagiert, entstehen kann, den er dann eben auch mitgestalten kann und gleichzeitig, und das ist der Unterschied auch zu anderen Vereinen, dann schon eine Tradition besteht, die ich glaube, das macht die potenzielle Anziehungskraft des Clubs eben aus, die er darstellt. Die Aufgabe ist zusätzlich dann natürlich ein weiterer Verein, was auch bei denen, die Interesse daran haben, dass der Verein wieder nach vorne kommt. Einzelpersonen aus der Stadt sein, es wird die Stadt selber sein und es wird uns da das Angebot von Anfang an
schaffen. Das heißt, dass die Entscheidungsverantwortung in der Spielbetriebsgesellschaft übernommen werden soll, die Persönlichkeiten und die Erfahrungen erfolgen. Sind das jetzt Leute extern, also die aus dem Verein kommen, oder sind das Leute, die intern im Verein arbeiten, extern? Der Stichwort Uli Assauer ist schon seit Tagen begeistert, wie wird sich diese Gesellschaft hier zusammensetzen. Also eine Person haben wir jetzt gehört, aber woher kommen denn die anderen?
Also wir müssen natürlich jetzt auch da die Ausgangssituation sehen, fehlt in Liga. Auch wenn wir also eine solche Struktur zeitnah umsetzen können, heißt es natürlich eine Struktur nach den Möglichkeiten des, sagen wir einmal, aufstrebenden Vierligisten durch Unterstützung auch von außen. Ich wollte Infrastruktur ist gerade mal genannt worden. Dennoch aber eben mit den begrenzten Möglichkeiten, das wird man mal vergleichen in einer Erstligasituation, da wird eine Spielbetriebsgesellschaft möglicherweise etwas anders ausgestattet sein als personell. Unsere Vorstellung ist, dass der Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, Thomas Strunz ist ohne Zweifel eine Persönlichkeit mit entsprechendem Fußball-Sachverstand, der auch den entsprechenden Nachweis gebracht hat. Es wird dann
zwar orientiert auf eine Struktur, die er eben schon mal vorgestellt hat, da ist ja vieles übertragbar, relativ schlanke personelle Ausstattung geben mit ein oder zwei weiteren Figuren in der Geschäftsführung, die gleichzeitig sehr konkrete Aufgaben im Einzelnen übernehmen, möglicherweise eben zum Beispiel diesen unter 21 Bereich mal einen herauszugreifen. Aber das wird jetzt zunächst mal, was die Hauptamtlichkeit bitte sagen, dann wird es einen Aufsichtsrat geben, der ist zu bestücken durch die Gesellschafter. Ein Gesellschafter wird der Verein sein, jedenfalls ist das nach dem verbandsrechtlichen Vorgaben so. Das heißt also, ein Vertreter wird sich letztlich aus dem Präsidium dann entsprechend, normalerweise der Präsident, in diesen Aufsichtsrat der Spielbetriebsgesellschaft begeben. Aber die Mehrheit in diesem Aufsichtsrat wird von seinen Investoren kommen, die also als Gesellschafter sozusagen ja auch in einer Gesellschafterversammlung über dieser Spielbetriebsgesellschaft stehen. Die geben mal das Geld oder jedenfalls auch ein großes Teil des Geldes an die Spielbetriebsgesellschaft. Insofern also entsenden Investoren, zum Beispiel kann das dann die Stadt sein oder auch andere, Vertreter in den Aufsichtsrat, die das Geschäftsführung kontrollieren, die sich vorbehalten bei bestimmten Geschäften, Größenordnung zum Beispiel, auch im Einzelfall zunächst zuzustimmen, bevor vollzogen wird und so weiter. Und auch Verträge dann mit dem Geschäftsführer natürlich entsprechend. Ein Name Assauer könnte zum Beispiel in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, wenn die Stadt beispielsweise sagt, das ist ein Mann, den wir gerne senden wollen in den Aufsichtsrat der Spielbetriebsgesellschaft. Ich könnte mir auch vorstellen, nachdem, was ich aus dem bisherigen Gespräch gehört habe, dass er auch in einem Stadion Rolle spielen könnte, jedenfalls auch schon in der Frühphase der Vorbereitung hin zu der Realisierung eines Steigerungsprojekts, eben das Stichwort Roadshow genannt, ich glaube, das Kirchenklimat in Gassauer, der ja auch für vielleicht das modernste oder eines der modernsten deutschen Fußballstadien steht, hier auch entscheidend werden kann.
Sie sagten gerade, die GVE ist von Ihnen bevollmächtigt, diese Verhandlungen zu führen. Jetzt ist der 29. Juni ja nicht mehr ganz so weit. Wenn bis zum 29. Juni die Finanzierung nicht steht, dann eigentlich an ein Versprechen oder eine Drohung, nennen Sie wie Sie es wollen, die Sie in den Raum gestellt haben. Sind Sie am 30. Juni noch Präsident?
Also ich fange mal an vielleicht. Ja.
Ich denke, man könnte um das Ihnen jetzt vorliegende Konzept oder so mal die Struktur ja auch unter die Überschrift fassen, Tradition und Moderne. Traditionsverhandlung über das Essen braucht beides. Unser Präsident hat dann sich jetzt an die Spitze derjenigen gesetzt, die den Verein in die Moderne führen sollen. Allerdings, wenn wir nur auf diese Kästchen schauen, die das moderne über das Essen repräsentieren wollen, würden wir zu kurz springen. Und was ist nicht darauf angewiesen, dass Persönlichkeiten den Verein führen, die auch das, was wir alle hier wahrscheinlich mit Obersessen verbinden, auch repräsentieren. Und Manuel Fempelmann mit seinen Kenntnissen, Erfahrungen und insbesondere auch seinen enormen Verbindungen, die Obersessen in den letzten Jahren getragen haben, wäre für mich auch ein Garant dafür,
dass wir es schaffen, Tradition und Moderne zu verbinden. Insofern ist es für mich ein Fehler, wenn wir zurücktreten. Und ein Fehler ist immer schlimmer als noch was im Verbrechen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen.
Das ist deine Worte,
das ist nicht das, glaube ich. Ja, das ist immer schöner als eine Nummer. Wir werden noch mal feststellen, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen. Und dass es sicher nicht richtig wäre, jetzt auf eine derartige Karte auf den Verein, ein guter Verein, wie das genannt, im Inneren auch zusammenhält, die Rollkämpfe zu verzichten. Wie gesagt, die Lösung für. Trotzdem war das eine sehr konkrete
Variation
auf meine Äußerung, die ich ja in der Tat auch gemacht habe. Ich habe gesagt, vor einem Jahr bis zum 30.06. Wird es den ersten Spatenstich an der Hafenstraße geben. Sie werden mir nachsehen, wenn ich sehr allgemein sage, weil bei dem, was ich sage, gehe ich immer hoch, das ist ein Nutzen und ich schade. Das ist das, was mich 10 Jahre geleitet hat, das wird auch weiter so genannt. Dass ich meine guten Gründe hatte, das zu sagen. Und dass es ein paar Entwicklungen gegeben hat, ich habe das mal irgendwann in einer Pressekonferenz vor Weihnachten gesagt, 5 Schritte zurück in der Hoffnung, 10 nach vorne machen zu können. Also da haben sich ein paar Rahmenbedingungen, die am 30.06. letzten Jahres noch Möglichkeit hatten, verändert. Und insofern mussten wir, musste auch ich eben, sagen wir mal, neu die Basis für dieses Projekt legen. Oder zum Teil jedenfalls neu. Wir haben über das ganze Jahr sehr intensive Gespräche, insbesondere mit der Stadt, geführt, natürlich auch mit unterschiedlichen Unternehmen. Und letztlich war es auch Ausfluss dieser Gespräche, dass die Stadt zu der Überzeugung gekommen ist, wir müssen uns mehr engagieren, als das ursprünglich mal angedacht war. Ursprünglich hieß es mal 7,5 Millionen Zuschuss und dann ist die Stadt eigentlich außen vor. Der Verein soll die privaten Investoren machen und die Stadt hat hinterher mit dem Projekt Rotes Essen eigentlich nichts mehr zu schaffen. Man ist zu der Ergebnis gekommen, dass die Stadt hier vielleicht doch ein ganz hochrangiges Interesse hat, dass es dieses Stadion geben wird. Für Rotes Essen, aber nicht nur für Rotes Essen, das ist ein Stück Infrastruktur einer modernen Großstadt, einer modernen Metropole, die in anderen Bereichen Führungsfunktionen für sich in Anspruch nimmt, im wirtschaftlichen Bereich, insbesondere da sicherlich im Bereich Energie, aber auch im kulturellen Bereich zwei Projekte zu. Ich glaube, wir können auch als Opas ein Stück weit stolz darauf sein, dass wir hier also als Motoren und Motivatoren für die Stadt ganz erfolgreich gewesen sind. Ich gebe auch ganz freimütig zu, dass ohne diese positive Resonanz auf Seiten der Stadt, auf Seiten aller Fraktionen, aber natürlich federführend auch derer, die sich mit uns sehr, sehr häufig zusammengesetzt haben, das ist sicherlich als erster Name des Herrn Witzmann zu nennen, dass wir also ohne diese Resonanz auch Probleme gehabt hätten, das Projekt erfolgreich weiterzutreiben, weil sich dann auch noch ein weiteres Anzeichen. Nämlich, wenn ein Verein sportlich zum zweiten Mal hintereinander so ins Trudeln kommt, der Spaßfaktor auch bei denen, die im Westbund zugesagt haben, nachlässt. Und wenn dann nicht nur das Interesse eines Vereins, der droht, sportlich noch einmal einen Rückschlag zu erleiden, sondern auch das Interesse einer Stadt insgesamt hinter diesem Projekt steht, dann ist es natürlich leichter, Investoren schon Zusagen gegeben haben, auch bei der Stange zu halten und andere bereits insofern nochmal was doppelt wichtig, dass die Stadt hier sozusagen in die Pole Position gegangen ist mit dieser Infrastruktur, das nochmal ausgedrückt dafür sehr gerne. Das hat dann in der Zwischenzeit auch über die Medien sehr klare Commitments gegeben des Oberbürgermeisters, des Stadtdirektors, von verschiedenen Fraktionsvorsitzenden, alle unter der Headline der Stadion kommt. Es hat zwei Bedingungen dann in letzter Zeit gegeben, die deutlich zum Ausdruck gebracht worden sind, dann auch in den konkreten Gesprächen. Bedingung Nummer 1, die Körmel-Demarkt. Ich habe Mitte Mai, also nach der Unterzeichnung des Vertrags, von dem mehrfach die Rede war, und vor Ablauf des, der Frist, zu der eine Zahlung von anderen Unternehmen gewesen wäre, Gespräche geführt, auf jeden der Stadt gemeinsam mit der GVB, konkret mit Herrn Ingebrand, sechs Augengespräche in Frankfurt, ich habe Probleme. Wie gesagt, Mitte Mai. Und das war ein sehr gutes Gespräch, in dem Körmel die grundsätzliche Bereitschaft erklärte, nach anfänglicher Verwunderung, da wir ja gerade einen Vertrag geschlossen hatten, eben auch einen neuen Vertrag mit einer quasi Komplettlösung zu unterzeichnen. Es gab dann ein Wochen später ein zweites Gespräch, also auch noch im Mai, zwischen Herrn Hillebrand und Herrn Körmel und Frau Leipzig. Dann war ein Abend ganz schnell auch Rückmeldung von Herrn Hillebrand. Das Gespräch war ja ausgesprochen ergebnisreich gewesen und Stimme der Materie wurde sehr nah an einer Einigung und auch das pendelte sich auf einen Betrag X. Das hat mich natürlich ausgesprochen zuversichtlich gemacht, ist völlig klar. Ich habe dann auch verabredet mit der Niederland, also mit der GVE, jetzt die Stadt, dass die Zahlung zum Einweis rückfällig gewesen wäre. Nicht mehr der Hinweis. Vermutlich, das hat immer eine Einschätzungsfrage, eher eine zügige Einigung zwischen den Verhandlungspartnern. Insofern glaube ich, dass wir hier eher konstruktiv dann auch beigetragen haben. Wirklich wird natürlich ganz die Frage, ob wir entweder die Anhörung zahlen können. Wir hatten Ende 2007 Anfang.
Ich will Sie nicht unterbrechen, aber Sie stellen jetzt unheimlich viel in den Raum. Gleich sind wie Schrägstrich Cordoba, die eine Antwort auf meine Frage haben. Sind Sie am 30. Juni noch Präsident? Also sorry, war jetzt ein sehr langer Anlauf. Ich habe da auch Verständnis für, aber man gleich ist Redaktionsschluss. Also wie ich arbeite bei einer Tageszeitung.
Also ich werde am 30., am 29.06. keine Finanzierung vorlegen. Das war ganz einfach deswegen, weil wir dieses Projekt abgegeben haben an die Stadt. Die Stadt hat angekündigt, zunächst die Rolle zum 25.06. im Rat der Stadt einen Beschluss herbeiführen mit einer kompletten Finanzierung eines allerdings weit abgesteckten Stadions. Das wird es jetzt nicht geben. Insofern ist weder persönlich noch für die Stadt am 29.05. ein Finanzierungskonzept vor. Gleichzeitig gibt es aber die klare Aussage, das Stadion wird kommen. Zwei Hausaufgaben sind mit dem Verein zu erfüllen, beide sind erfüllt. Die eine, in der wir also selbst aktiv bei Verhandlungen mitgeholfen haben und auch entsprechend für weitere Verhandlungen die Partner vorbereitet haben. Andere, in dem wir den Umfang, in dem das zum jetzigen Zeitpunkt möglich war, ein Strukturkonzept vorangetrieben haben und dazu auch an den Stellen, an denen wir Zuständigkeit einzelne Antwortschläge gemacht haben. Ich denke, das ist das, was von uns als Bedingungen eingefordert war. Insofern ist es letztlich von der Mitgliederversammlung zu beurteilen, ob das die Vorstellungen nachkommt dessen, was ich zugesagt habe. Normal eine Finanzierung selber vorstellen kann ich nicht, wenn das Projekt letztlich auch nach zahlreichen Gesprächen, an denen ich nicht völlig unbeteiligt war, in, ich glaube, ja auch absolut bewährte und befugte Hände der Stadt übergegangen ist. Insofern glaube ich, ist es das Vernünftigste, wenn ich hierzu heute jetzt nicht eine eigene Aussage mache, sondern sage, es ist völlig klar, dass die Mitglieder frei sind, hierzu ihre eigene Entscheidung zu machen. Ich sage ja auch heute gleichzeitig, es ist schon ein bisschen anders als im letzten Jahr. Ich gehe weiter aus, dass das dann auch egal macht.
Sorry, nochmal kurz nachfragen. Sie sind ja gewählt für 3 Jahre. Im vergangenen Jahr gewählt. Insofern würden Sie sagen, Sie legen Ihrer Präsidentenamt in die Hände der Mitglieder in einer Geheimabstimmung?
Ja, ich denke, dass es gar nicht anders geht in dieser Situation. Ich hätte mir gewünscht, am 25.06. wäre es zu dem ursprünglich beabsichtigten Ratsbeschluss gekommen. Doch der niemand hier Verzögerungstaktik würde auch eigentlich keinen Sinn machen. Ich glaube, das würde ich auch zu wichtig nehmen, dass da das aus personalpolitischen Gründen sozusagen geschehen sein soll, sondern es wird objektive Gründe geben, die eine Beschlussfassung jetzt am 25.06. auch nicht möglich machen. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister geführt, ein Audiogespräch, der davon ausgeht, dass im September das dann diesen Finanzierungsbeschluss geben wird. Das ist aber nun mal eben nicht der 29. oder 30.06., sondern ein paar Jahre später. Deswegen glaube ich, macht es Sinn, dass eine solche Mitgliederversammlung auch nachdem ich vor diesem Gremium vor einem Jahr meine Aussage gemacht habe, entscheidend treffen kann, und zwar in aller Souveränität.
In der Vergangenheit immer zwei Zeitpunkte erwähnt worden, Kulturhauptstadtplatz 2010 und WM 2011. Was sagen Sie jetzt Pessimisten, die tun, dass es spezialisiert noch immer kleiner wird? Kann man da auch mal ganz klar sagen, dass da letztendlich Sachen zu spät kommen würde? Oder kann man dort noch Hoffnung machen, dass sich das innerhalb die nächsten 2,5 Jahre realisieren, dass das nichts kommt?
Also ich spreche eigentlich mit einem, der sitzt hier natürlich auch beschäftigt. Wir haben ja frühzeitig vieles eigentlich auch angemerkt, möglichst mich selbst zu Verlegung beizutragen. Ich muss aber eben sagen, dass das hier auch ein sehr komplexes Produkt geht. Und auch unser Partner Stadt Essen eine ganze Menge von unserem zu beachten hat. Auch zum Beispiel gegenüber externen Behörden, die Bezirksregierung, Kriminalaufsicht und so weiter. Ich habe gehofft, dass wir am 25.06. sagen würden, Voraussetzungen geschaffen, Bauantrag kann laufen und andere Entwicklungen können so erfolgen, dass einigermaßen zeitnah dann auch spanisch möglich ist. Es gibt von Seiten von Roland Berger ja ein Konzept, das uns auch vorgestellt worden ist, bei dem ein Datum für den ersten spanisch platziert war. Also man war schon zuversichtlich, dass man das zum 25.06. alles hinbekommen könnte. Und es gibt offenbar eben jetzt Verzögerungen, nicht einschätzen kann. Und deswegen fällt mir natürlich auch eine Prognose schwer, inwieweit also zu einem einigermaßen frühen Datum im Jahre 2010 dann eine Stadion-Einweihung möglich ist. Da sind wir nicht mehr so sehr ehrlich verfahren. Das sind die Indoor, das ist die Präsidentenfrage, theoretische Geschichte, wo sie sagen, so stellen wir uns das vor und wir müssen das jetzt dem Verein vorstellen, den Kindern vorstellen. Wenn die es absehen, dann können wir es machen. Oder können sie sagen, wir machen es auf jeden Fall. Also Markus Buchberger kann das vielleicht rechtlichen Aspekt nochmal beantworten, nur eine Grundsatzfrage einer Ausbildung ist beantwortet. Dazu gibt es bereits wieder Entscheidungen. Es geht also um die konkrete Ausgestaltung der Kleinheit. Ich glaube, dass es sehr davon abhängen wird, wie weit auch für die Mitglieder schon erkennbar wird, unter welchen Rahmenbedingungen das festkommt. Also natürlich ist eine hohe Motivation der Mitglieder, einer solchen Entscheidung zuzuhören, einem Vorschlag zuzustimmen, wenn das verbunden ist mit einem so konkreten Projekt wie dem Landschaft. Ich glaube, das ist völlig klar. Das wird vielen auch den Weg erleichtern. Ich denke, dass die Mitglieder auch erkannt haben, dass wenn wir dauerhaft im Profifußball erfolgreich sein wollen, nicht nur ab und zu mal, wie wir das immer hinbekommen haben, wo sie einen Aufstieg wollen, dass wir das auch durch entsprechende professionelle Strukturen unterlegen müssen und dass das auch eine Voraussetzung ist für Investoren in eine Gestaltung. Also ich denke, Mitglieder werden diesen Gesamtzusammenhang würdigen und dann auch zu einer Entscheidung.
Ja, also die Frage, wenn die auch für die anstehenden Mitgliederversammlung abzielen, da wird die Ausbildung natürlich noch ein Thema sein können, weil ich auch denke, dass man erstens den Mitgliedern das in angemessener Form ausreichend vorbereitet und umstellen sollte. Das heißt, Vorlaufzeiten, wo eben auch die Mitglieder eingebunden sind, sicherlich auch der eine oder andere Einführung vorab informiert werden sollte. Das wäre jetzt im Sinne der Versammlung auch das Kosten gar nicht unmittelbar. Es ist ja auch jetzt nicht nötig, das zu tun, weil erst einmal die entsprechenden Rahmenbedingungen mit dem Verband abzustecken sind. Und wenn das geschehen ist, wäre eben der letzte Schritt, da wenn jetzt die Mitgliederversammlung mit der nötigen Mehrheit beschließt, dass sie einverstanden ist mit der Ausbildung, wie die dann konkret steht. Die Grundsatzfrage, ob Ausbilder werden kann, ist ja bereits immer zu beantworten. Es geht darum, dass man eben hier die Gelegenheit gibt, das konkrete Konzept dann kennenzulernen und eben dann auch darzustellen. Das ist wiederum erforderlich, wenn man zum Beispiel ein Umwandlungsgesetz macht, eben einen Einwechselträgerverein, auch den Namenwechselträger, zum Beispiel GmbH, das ist kein Thema jetzt für die EU, sondern das ist ein Thema für eine gesonderte Mitgliederversammlung, die dann eben auch alles gebunden
wird. Ich habe jetzt eine gute Frage an mich persönlich, dass wir vielleicht jetzt eine ganz kurze Frage noch machen können, weil auch theoretische Ausschüsse für uns vielleicht durch die Zeit noch an Berlin darauf angewiesen, rüberzubekommen. Deswegen wird es jetzt meine zwischen den Fragen liegt. Herr Reiner, ein Motor und weiter
dann nochmal angesprochen auf das Vertragswerk in Köln, das ja aber heute ausgehandelt wurde, um dann relativ kurzfristig nach dem Zeitplan oder so zu sein. Bisher fand ich gar nicht zumindest eine schlechte Informationspolitik fallen lassen, wenn man die Öffentlichkeit auf den Vertragsamt stellt, indem man eben keine Erklärung dazu bekommt, keine Hinweise, warum etwas, was von heute aus wird, dann letztlich uns hinfällig ist.
Ja, also ich nehme mal einen Vertrag, an dem man so lange verhandelt hat, ich glaube, den möchte man dann einfach erstmal auch zum Abschluss bringen, weil er für den Verein Rot-Weiß-Essen ganz erhebliche Vorteile gegenüber der Status quo, gegenüber dem bisherigen Zustand gebracht hat. Deswegen ging es erstmal darum, das jetzt auch wirklich mal zum Abschluss zu bringen. Das zweite war in der Tat, das ist vorab, aber nicht allzu lange vorab, Aussagen, Signale gab, dass bestimmte Investoren sich leichter melden bei dem Projekt Stadion, wenn auch das Thema gelöst würde, der später fälligen Zahlungen, die mal eine Million, die wir empfehlen, nach Fertigstellung Stadion. Und deswegen gab es dann im Weiteren diese Neuverhandlungen, von denen ich ja auch berichtet habe. Es wäre ja auch durchaus denkbar gewesen, dass zum Beispiel gesagt worden wäre, sichert das erstmal, zahlt die 1 Million und dann werden wir weiterfahren. Wir waren einfach auch noch zum Beispiel. Roland Berger beispielsweise ist von der Stadt, ich glaube, im März oder so, engagiert worden. Und dann gab es auch von da eine entsprechende Bewertung, sodass sich das alles auch ein Stück weit dann überschnitten hat. Deswegen für uns war klar, wir auf jeden Fall erstmal diese eine zu sichern. Das ist natürlich auch so, dass wir uns da schon vor uns erfahren, kann das auch nicht so sagen. Die Frist ist zwar gefallen, aber grundsätzlich tun wir nach wie vor in Wirklichkeit für eine entsprechende Zahlung auch diesen Vertrag so ausgehandelt zur Wirklichkeit zu verhelfen. Nur nochmal, das müsste dann erneut auch Diskussionsgegenstand werden zwischen Verein und BVB, macht aber eigentlich keinen Sinn, weil es ja auch zwischen den Vereinen so besprochen war, dass es eben eher sinnvoll ist, als allein zu machen. Aber geschadet hat es allemal nicht, dass auch Auswanderung, und ich sage jetzt mal, wir haben angefangen, wenn wir so nach dem ersten Aufstieg, 2004, und vielleicht ist es erst jetzt möglich geworden, zu unterzeichnen zu kommen, weil wir auf, ich sag mal, dem 7. Flug und nicht mit dem 4. Liga waren. Die Investor begonnen sich in einer solchen Situation leichter, auch auf bestimmte Dinge zu verzichten. Denn dieser Vertrag beinhaltet natürlich auch Verzichtsmaßnahmen.
Weil sie geschrieben wurden, dass wir gar nicht recherchieren könnten.
Diesmal sind wir auch drin.